Jetzt bei der Telekom. Bucht einen der neuen Magenta-Mobiltarife und sichert euch bis zu 300 Euro
Cashback. Nein, es gibt viel mehr.
400?
Nein, mehr als je zuvor.
Okay, dann sag du.
Bis zu 600 Euro Cashback gibt's jetzt bei der Telekom zurück. Einfach Mobilfunktarif buchen, Cashback aufs Konto bekommen und freuen.
600 Euro, Wahnsinn.
Stimmt, aber nur bei der Telekom.
Do or die, es gibt nichts Schöneres, das sagte Nuri Sahin vor dem Pokal aus in Wolfsburg in der ARD. Siegen oder fliegen, ja, gilt das nach 3 Niederlagen in Folge, dem insgesamt verkorksten Saisonstart und vor allen Dingen der ersten verspielten Titelchance für den BVB, nun auch für Sahin persönlich. Wir reden drüber heute am 30. Oktober.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Heute mit Malte Asmus am Mikrofon und vor allem mit meinem Gast, einem BVB-Insider. Sebastian Wessling ist nämlich da, Redaktionsleiter bei Funke Sport. Hallo Sebastian.
Hallo.
Sebastian, die ersten Runden im DFB-Pokal, das ist ja auch dann ja im Grunde wieder back to basic. Fußball ohne VAR. Hat er dir gestern Abend gefehlt?
Mir nicht, vielleicht dem einen oder anderen Wolfsburger. Es gab ja durchaus eine strittige Szene. Also das aber so, um die Frage allgemein zu beantworten, das Gefühl war so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits ist es natürlich schön, wenn du siehst, okay, es fallen Entscheidungen und man muss sich jetzt nicht überlegen, okay, zählt das, zählt nicht, die Entscheidung ist getroffen, fertig, aus. Aber ehrlicherweise hat man so ein bisschen inzwischen das Gefühl, dass da so eine leichte Unsicherheit ist bei den Schiedsrichtern, bei den Assistenten und auch bei den Spielern, wenn sie jetzt auf einmal ohne den Videoassistenten unterwegs sind. Und es gab ja durchaus auch genügend Szenen, die früher nach Rufen zum Videoassistenten geführt hätten. Also jetzt in dem Spiel bei Schalke gegen Augsburg fällt mir sofort ein Abseitstor ein. Und es gab noch diverse andere Szenen, die zumindest so waren, dass man sagt, hätte da durchaus helfen können zur richtigen Entscheidungsfindung, wenn noch mal einer drauf geguckt hätte.
Das stimmt. Bei Stuttgart war es genauso. Und auch eben beim Spiel Wolfsburg gegen den BVB, da gab es ja auch, du hast es eben schon gesagt, ein paar Szenen, wo man sicherlich in anderen Fällen in der Bundesliga dann jemanden hätte rausrennen sehen, der dann erstmal den Monitor noch mal konsultiert. Nachspielzeit war ja trotzdem ewig lang.
Ja, genau. Also das, da hat es ja genügend Anlass zu gegeben, durch diverse Verzögerungen, die es da gab. Da vielleicht hätte man die ein oder zwei Minuten auch mehr auch noch vertragen, die der VAR gebracht hätte. Ich bin sowieso nach wie vor trotz aller Schwierigkeiten im Umgang bin ich tendenziell immer noch eher ein Pro-Videoassistent-Verfechter, auch wenn meine Begeisterung darüber natürlich auch abnimmt bei all dem, was man so sieht. Aber ich finde, in so Spielen, wo er nicht da ist, dann sieht man dann doch, was man an ihm hat. Mhm. Auch wenn ich die Kritiker durchaus verstehen kann, gerade an der Art und Weise, wie er oft umgesetzt wird.
Definitiv. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir müssen natürlich über die Leistung des BVB sprechen. Und ich glaube, bevor wir einsteigen, da können wir zumindest schon mal sagen, am fehlenden VAR lag es jetzt nicht unbedingt, dass der BVB dann am Ende mit 0-1 unterlegen war.
Nein, überhaupt gar nicht. Also da muss man ja sogar sagen, eher im Gegenteil. Also die auffälligste Szene, um ein letztes Mal den VAR oder nicht vorhandenen VAR zu bemühen. Also die augenschreiendste Szene für mich war ja eine, wo Felix Mnetscher dem Wolfsburger Wimmer ziemlich krass aufs Bein steigt, auch in einer Höhe, wo der Fuß mit offener Sohle in der Höhe, wo der Fuß nichts zu suchen hat. Da hätte zumindest ein Videoassistent nochmal drauf geguckt. Von daher haben die Dortmunder sogar eher profitiert von der Abwesenheit des VAR. Aber am Ende hat es natürlich am Ausgang des Spiels nichts gemacht.
Dann steigen wir mal in die Ursachenforschung ein.
Das Thema des Tages.
Wenn man jetzt sarkastisch ist, könnte man ja sagen, angesichts des Verletztenstands beim BVB ist es eigentlich ganz gut. Angesichts auch der Belastung, die man dann hat, dass jetzt eben nur noch ein Tanz auf zwei Hochzeiten nötig ist. Man sich ein bisschen erholen kann.
Ja, da würde ich entgegenhalten, man hat sich jetzt den am wenigsten anstrengenden Tanz gespart. Also so viele Spiele hat der DFB-Pokal ja nicht. Also ich glaube, die hätte man auch noch irgendwie untergebracht. Aber mit dem Verletzungsstand sprichst du natürlich ein Thema an, über das wir sicher noch mehr reden werden. Der ist natürlich dramatisch aktuell.
Ein ganz zentraler Punkt. Natürlich taucht der denn als Erklärung für dieses Pokal aus deiner Sicht?
Teilweise schon. Also das, gerade wenn man den Verlauf der gesamten Partie anguckt, wie sie dann gelaufen ist mit der sehr, sehr späten Entscheidung. Man hat ja im Laufe des Spiels und im Laufe der Verlängerung dann auch gesehen, wen Ralf Hasenhüttl so noch einwechseln konnte und wen Nuri Sahin noch einwechseln konnte. Das war ja also die Bank war ja im Prinzip sehr, 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 sehr viele sehr junge Spieler betreut von Marcel Sabitzer. der dann auch reinkam. Leider auch nicht nur von Erfolg gekrönt, diese Einwechslung. Aber also dafür taugt das durchaus schon, weil eben dann Nuri Sahin viele Spieler spielen lassen musste, die vielleicht auch eine Pause gut getan hätte. So ein Julian Brandt, da war der Akku zum Beispiel ziemlich leer. Rami Benzebaini hat auch ganz schön gepumpt hinten raus. Die sind sehr, sehr viel gelaufen. Da gab es keinen adäquaten Ersatz für und er hatte im Prinzip überhaupt niemanden zum Nachlegen. Marcel Sabitzer und danach waren dann nur sehr, sehr junge Spieler, die dann auch so wie Cole Campbell reinkamen und das auch ganz okay gemacht haben. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn du einen gestandenen Bundesliga-Profi einwechseln kannst oder irgendwie einen Jungspund mit der überschaubaren Erfahrung von, ich weiß gar nicht, wie viele Bundesliga-Minuten es sind. Das wird sich, wenn überhaupt, knapp im zweistelligen Bereich bewegen. Ja. Also taugt das teilweise, aber natürlich taugt das nicht als einziger Grund.
Und vor allen Dingen taucht das nicht, um diesen gesamten Saisonstart des BVB und dann eben wettbewerbsübergreifend die Leistung zu erklären.
Genau das. Also das ist ja auch, man hat hinterher gesagt, und ich habe das auch gesagt, die Dortmunder haben es über weite Strecken ordentlich gemacht. Aber das ist natürlich eine Bewertung, die daher kommt, dass man die Spiele vorher gesehen hat und dann sagt, okay, es war irgendwie ein leichter Schritt nach vorne vielleicht. Aber es war ja trotzdem kein gutes Fußballspiel. Erstens, die Menschen, die auf dem Platz standen, das waren ja immer noch sehr, sehr gute Fußballer eigentlich vom Namen her und von den Leistungen her, die sie schon gezeigt haben. Und zweitens war das ja jetzt das erste Spiel, wo es so massiv zu Buche geschlagen hat mit den Verletzungssorgen. Ja. In den letzten Spielen auch schon so ein bisschen, aber es taugt natürlich nicht ansatzweise als Erklärung für diesen Start. Da muss man schon andere Ursachen heranziehen in erster Linie.
Aber wenn wir beim Verletzungspech nochmal bleiben, wo liegen denn da jetzt auch die Gründe? Wenn man sowas sieht, dass ein Verein so in Probleme gerät und so eine Personalnot hat, stellt sich natürlich als erstes dann auch gerne mal die Frage, liegt das an der Trainingsarbeit? Liegt das am medizinischen Personal? Ist da ein Punkt irgendwo, wo du sagst, ja, könnte ein Problem sein?
Das ist natürlich sehr schwer von außen zu beantworten. Also muss man fairerweise sagen, wir haben ja den Einblick nicht in die genauen Daten. Diese Spiele sind ja inzwischen so durchleuchtet, eigentlich von der medizinischen Abteilung Tag und Nacht. Und ohne diese Daten zu sehen, ist es immer so ein bisschen informiertes Raten von außen, ehrlicherweise, woran es liegt. Also was man sagen muss tatsächlich, ist, dass das ein Problem ist, was in Dortmund nicht ganz neu ist. Es zieht sich irgendwie so durch die Jahre, dass man immer mal wieder Verletzungsthemen hat. Man hat jetzt durchaus eine auffällige Häufung an Muskelverletzungen. Ne? Also das finde ich schon. Und da muss man dann natürlich diese Frage automatisch stellen, weil das eher Verletzungen sind. Es sind jetzt nicht so viele Verletzungen, wo man sagt, wurde einer umgetreten und da kann man halt nichts machen, so. Ja. Sondern sind schon viele Muskelverletzungen dabei. Und da muss man zumindest, ist diese Frage absolut berechtigt. Habt ihr da irgendwie falsch trainiert? Aber so wenig, wie wir inzwischen Trainings sehen können bei den Bundesligisten als Journalisten, so wenig Einblick, wie wir da gewährt bekommen. Und wir bohren natürlich an allen Ecken und Enden, aber das sind sensible Themen, da will niemand so richtig drüber reden. Von daher, man kann sich das fragen. Die Frage ist durchaus berechtigt, aber eine finale Antwort kann ich darauf leider nicht geben. Aber schon sehr auffällig, dass es so hoch ist.
Definitiv. Und weil man es eben weiß in Dortmund, dass es eben auch in den letzten Jahren immer schon wieder zum Problem wurde, war es ja eigentlich dann, wenn man es von außen betrachtet, auch ein bisschen fahrlässig, vielleicht jetzt mit einem doch eher kleineren Kader in die Saison zu gehen.
Das war zumindest sehr mutig, also weil man auch gerade Spieler hat, auch wenn man jetzt generell weggeht vom allgemeinen Phänomen Verletzte bei Borussia Dortmund auf einzelne Spieler geht, da sind ja auch viele, die von denen man weiß, dass sie immer mal wieder sich Verletzungen holen. Karim Adeyemi, der jetzt gerade fehlt, der hat ja durchaus eine längere Verletzungshistorie. Giovanni Reyna, der gerade ausfällt, genauso. Julian Duranville, einer der jungen Spieler, auf die man auf dem Flügel große Stücke setzt, der ist quasi ein Jahr dauernd ausgefallen gewesen und jetzt immer mal wieder. Da ist es eigentlich wirklich, wie du sagst, fahrlässig, dass man da nicht oder zumindest mutig gewesen, dass man da nicht sich etwas breiter aufgestellt hat.
Ist dann was man vielleicht dem Kaderplaner, dem Sportdirektor Sebastian Kehl vorwerfen könnte, genauso wie das ja auch gemacht wird dann von außen, dass er gesagt kriegt, 80 Millionen hast du ausgegeben für Spieler, die uns jetzt in dieser Situation aber irgendwie nicht weiterhelfen. Ist da in der Kaderplanung generell was schiefgelaufen beim BVB aus deiner Sicht?
Das muss man Stand jetzt, glaube ich, tatsächlich so sagen, wobei das natürlich so von hinten immer leicht zu sagen ist. Ehrlicherweise, wenn man auf den Sommer zurückblickt, dann haben sehr viele Sebastian Kehl auch sehr gefeiert für diesen Kader. Das muss man ja fairerweise sagen. Und auch bei uns ist er durchaus gut weggekommen, weil auf dem Papier viele Sinn ergeben hat. Also man hat, also muss das ja so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, jeder wird sich einig sein, dass man im Sturm mit Serhou Guirassy eine unfassbare Verstärkung geholt hat. Das muss man gar nicht hinterfragen. Maximilian Bayer sah auf dem Papier eigentlich auch sehr gut aus. Man holt einen jungen deutschen Nationalspieler, der vielseitig einsetzbar ist in der Offensive, der kommt aber noch gar nicht in den Tritt. Mhm. Pascal Groß, Waldemar Anton haben sich in der Startelf zwar etabliert, aber haben auch so ihre Ups und Downs. Aber da hat eigentlich auch jeder gesagt, wow, tolle Transfers. Jan Koto kann man fast noch gar nicht beurteilen, weil er ständig verletzt. Jetzt gerade muss man ganz klar sagen, der dünne Kader fliegt dem BVB um die Ohren. Das ist absolut so. Von daher kann man Stand jetzt dann auch irgendwie leicht sagen, als Beobachter habt ihr falsch gemacht. Andererseits, man kann ja auch ein anderes Szenario sich theoretisch vorstellen. Man hätte irgendwie 10 Spieler mehr, keiner wäre verletzt und jetzt würden die ersten anfangen rumzugrummeln, dass sie nicht spielen und man hätte eine große Unruhe in der Mannschaft. Das ist ja immer unser Privileg als Journalisten, dass wir im Nachhinein den Leuten sagen können, warum sie es falsch gemacht haben. Ja. Aber es war schon ein großes Risiko, weil man gerade auf neuralgischen Positionen, finde ich, sehr groß, also in der Innenverteidigung hat man 3 Gestandene, in der Außenverteidigung genauso, mal einen einzigen echten Mittelstürmer. Das sind so Punkte, da ist das Risiko einfach groß. Man hat gesagt, ja, wir haben andere, die das zur Not spielen können, wie Emre Can. Der kann Innenverteidigung spielen, der kann Außenverteidigung spielen, aber der kann ja nun erstens nicht alle 3 Positionen gleichzeitig spielen, für die er da ist. Und zweitens ist es ja immer so ein bisschen, ja, wenn du alles ein bisschen kannst, kannst du dann irgendwas eigentlich auch richtig. Also das sind ja immer nur so 1B-Lösungen und angesichts der Belastungen, die Dortmund mehr und mehr hat und die in dieser Saison ja auch noch zunehmen. Wir haben im Sommer noch eine Club-WM, die noch dazu kommt und mehr Champions-League-Spiele jetzt. Und wenn wir davon ausgehen, dass der BVB die nächste Runde erreichen will, erreicht er sie wahrscheinlich eher über die Zwischenrunde, als dann direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Also da werden einige Spiele mehr auf den Kader zukommen, der kleiner geworden ist. Das ist mutig, zumal, und dann höre ich gleich auch auf zu reden, zumal Nuri Sahin
alles gut.
Offensichtlich den jungen Spielern nicht so sehr vertraut bislang, wie es vor Saisonende angekündigt war. Man hat ja gesagt, wir haben da viele Junge in der Hinterhand, die wollen wir dann bringen. Die saßen jetzt auf der Bank und blieben da größtenteils sitzen, bis es gar nicht mehr anders ging. Nun kann man einerseits sagen, Entschuldigung.
Ist das der Situation geschuldet, dass er vielleicht diesen Mut einfach nicht hat, weil es eben momentan nicht läuft und dass er sich daher nicht traut, jetzt eben die Jungen dann mal einzusetzen, auch wenn es gegen Wolfsburg ja durchaus Gründe gegeben hätte, das vielleicht zu tun?
Ja, ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat. Also und ich glaube gar nicht so sehr Mut in dem Sinne von, oh Gott, wenn ich hier verliere, bin ich weg, sondern ich glaube, dass es eher so ist, dass du dich natürlich leichter tust, so einen jungen Spieler, der dem einfach die Erfahrung fehlt, in ein einigermaßen funktionierendes Gebilde einzubauen und zu sagen, gut, wenn wir mal irgendwann, die Mannschaft spielt gerade gut, wir führen 2-0, da bringe ich dich mal rein und du kannst ein bisschen Luft schnuppern als, oh Gott, wir sind ja in der Krise, die gestandenen Spieler wissen alle nicht so richtig, was zu tun ist, das Gebilde funktioniert überhaupt nicht und jetzt stelle ich auch noch 2 junge Spieler auf und verbrenne die damit vielleicht sogar auch noch. Das ist ja ehrlich gesagt nicht ganz einfach. Wobei andererseits, irgendwann musst du sie ja mal bringen und irgendwann müssen sie diese Erfahrungen sammeln. Also ich tue mich immer schwer, da so eindeutige Antworten zu geben, wie du siehst. Also ich kann alle Seiten verstehen, aber gerade in der aktuellen Situation, irgendwann musst du sie ja bringen, weil je mehr du auch deinen Stamm durchpeitscht jetzt, der dir noch verblieben ist, desto größer ist ja auch das Risiko, dass hier noch 2-3 weitere irgendwann ausfallen, weil die einfach absolut im roten Bereich sind. Anzeichen dafür gibt's ja schon, dass da einige wirklich auf der Rille laufen.
Ja. Die Ratlosigkeit bei uns ist verständlich, die Ratlosigkeit im Verein. Kannst du die auch verstehen? Die scheint ja zumindest da zu sein, vor allen Dingen auch in der Frage, warum die sie gekauft haben und eigentlich ja, die ein anderes Level haben, dieses Level einfach momentan nicht erreichen.
Ob ich die verstehen kann, ist eine große Frage. Ich kann nachvollziehen, dass sie genauso wenig jetzt eine Erklärung dafür haben wie wir. Also das es sind ja auch nicht immer alle, bloß weil sie sehr viel mehr Geld verdienen, sehr viel schlauer als wir. Die kennen sich an der einen oder anderen Stelle schon besser aus mit Fußball, aber die treffen eben auch ihre Fehleinschätzungen und machen ihre Fehler. Und ich glaube, ein vielleicht kleiner Vorwurf, den man dem BVB an der einen oder anderen Stelle machen muss, ist, dass man hat eigentlich vom Papier her sehr gute Transfers gemacht, aber vielleicht nicht an allen Stellen genau passgenau auf den Kader, den man hat und auf die Nöte, die man hat, die nicht an allen Stellen super passgenau adressiert. Und dadurch oder so ein paar falsche Grundannahmen getroffen und dadurch jetzt dann gerät man so in diese Schieflage, weil die also auch zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Maximilian Bayer nehmen, der eigentlich ein Wunschspieler von Nuri Sahin absoluter Wunschspieler war, Aber in dem System, das er gerade spielen lässt, gibt es irgendwie so den Platz für ihn nicht ganz richtig, weil ein richtiger Flügelspieler ist Maximilian Bayer ja nicht, aber richtiger Mittelstürmer ist er ja auch nicht, sondern eher so ein Freigeist, der um so Mittelstürmer herumwirbelt, was er gestern erstmal so in Ansätzen so ein bisschen spielen durfte. Aber diese Rolle gab es bislang gar nicht und dann ist es ja vielleicht auch gar nicht verwunderlich, dass sich Maximilian Bayer jetzt schwer tut in neuer Umgebung. Grundsätzlich tun sich Spieler also ja sehr erstaunlich oft schwer Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass sich Spieler schwer tun in neuer Umgebung. Wenn du direkt dann 3, 4, 5 hast, die tragende Rollen spielen, dann kann das halt auch mal zäh werden, plus neuer Trainer, neue Abläufe und so weiter. Ein bisschen zäh darf es dann werden, aber es ist schon arg zäh.
Wie groß siehst du die Verantwortung von Şahin? Natürlich, als Trainer ist er in der Verantwortung und auch entsprechend in der Kritik. Ist die Kritik an ihm berechtigt, auch die berechtigt, dass er jetzt doch sehr in Frage gestellt wird und dass jetzt sogar schon von Schicksalsspielen gesprochen wird?
Ja, das geht mir tatsächlich ein bisschen schnell. Kritik ist natürlich berechtigt. Also es gibt genügend Punkte, an denen Kritik berechtigt ist, wenn man beispielsweise über diese Debatte über das Real Madrid-Spiel, da war er mit seinen Entscheidungen nicht wahnsinnig glücklich. Ich kann nicht immer jede Aufstellung komplett nachvollziehen. Ich finde im Mittelfeld oder er setzt für meinen Geschmack zum Beispiel zu sehr auf Emre Can, der dieser Mannschaft nicht so sehr hilft, finde ich. Also finde ich, kann man valide Kritik üben. Man muss aber auf der anderen Seite halt auch sagen, wenn ein Verein hingeht und sagt, wir setzen jetzt auf einen jungen Trainer, weil wir von dem überzeugt sind und wir wollen mit dem irgendwie was Langfristiges aufbauen, dann muss man das ein Stück weit einpreisen. Also dann kann man ja nicht davon ausgehen, dass dieser Trainer einfach aus seinem Genie heraus alles richtig macht, sondern dem fehlen einfach Erfahrungswerte. Ne? Der hat bestimmte Situationen einfach noch nicht erlebt als Trainer. Der hat auch mit so einem großen Club noch nicht gearbeitet. Und dann darf man das nicht so früh dann in Frage stellen. Also gut, wenn man jetzt intern gar nicht mehr überzeugt wäre und sagen würde, okay, wir haben uns im Typen Nuri Şahin total vertan und der hat uns irgendwie alle total geblendet und offenbar ist da viel Fassade und gar nichts dahinter, dann müsste man jetzt reagieren. Wenn man aber noch weiterhin der Überzeugung ist und der scheint man zu sein, dass Nuri Şahin ein guter Trainer ist, der zu Borussia Dortmund passt, dann müsste man jetzt sagen, okay, wir müssen da irgendwie durch und wir schützen dich maximal. Und das wäre sozusagen das, was ich jetzt als Auftrag der Verantwortlichen dann eher sehen würde, zu sagen, eigentlich jetzt allesamt aus der Deckung zu kommen und maximal diesen Trainer in Schutz zu nehmen in so einer Phase, die ja wirklich schwierig ist, um eben dieses ganze Geraune und Gerede und so weiter nicht so aufkommen zu lassen. Da hält man sich aus meiner Sicht noch fast ein bisschen zu sehr zurück da in der Chefetage. Da würde ich mir vielleicht sogar ein deutlicheres Bekenntnis wünschen, zu sagen, oder was heißt wünschen, aber wenn man der Überzeugung ist, man will mit Nuri Şahin weitermachen, dann müsste man jetzt eigentlich, wäre jetzt ein Moment auch, wo man das nochmal sehr, sehr klar machen müsste und ihm sehr klar in den Rücken stecken will. Oder man hat die Überzeugung verloren, kann ja sein, aber dann gäbe es ja auch keinen Grund zu sagen, ja, wir schauen jetzt nochmal 3, 4, 5 Spiele ab. Ja.
Freitag ist Euro-Jackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 69 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Aber diese fehlende Rückendeckung, das war ja auch was die Vorgänger von Şahin dann auch durchaus zu bekritteln hatten. Denn wenn man mal nachdenkt, Favre war ja auch jemand, der ewig in der Kritik war und wo auch keine wirkliche Schützenhilfe dann aus der Teppichetage kam. Oder bei Terzic, gut, da kam es dann immer mal von Aki Watzke, weil die ja eben dann auch diese persönliche Bindung haben. Aber Marco Rose zum Beispiel war ja auch einer, der doch sehr, sehr stark in die Kritik geschoben wurde manchmal, hatte ich zumindest den Eindruck.
Ja, den Eindruck teile ich auch, dass das durchaus etwas ist, was sich so ein bisschen durch die letzten Jahre zieht und was halt auch viel damit zu tun hat, dass man sich dann nicht unbedingt immer einig ist, dann in der Teppichetage, wie du es genannt hast. Ich meine, da ist ja jetzt Lars Ricken und Sebastian Kehl und dann auch noch irgendwie Hans-Joachim Watzke, der zwar sagt und das auch meistens durchhält, dass er sich in den sportlichen Bereich nicht mehr so einmischt, aber dessen Stimme ja trotzdem Gewicht hat. Und dann ist da irgendwie auch noch Matthias Sammer als externer Berater. Also sehr, sehr viele Menschen, sehr meinungsstarke Menschen, aber nicht immer mit der gleichen Meinung. Und auch das erschwert es dann hier und da, dass der Club sich dann ganz klar zu seinem Trainer positioniert. Aber genau diese Mechanismen, die meine ich so ein bisschen. Also Marco Rose ist ja auch so ein bisschen weich geklopft worden zum Saisonende hin damals auch. Bei Edin Terzic war das ganz genauso. Ich war jetzt auch durchaus kritisch gegenüber Edin Terzic, aber das ist ja egal, ob ich das bin oder nicht. Entscheidend ist ja, was die Vereinsführung meint und wie die sich da positioniert. Und den Terzic war am Ende auch zu dem Gefühl gelangt, dass es für ihn schwierig werden würde, hier weiterzumachen, weil eben nicht alle im Club jetzt voll hinter ihm standen. Also das ist, und da sind Sebastian Kehl und Lars Ricken und Hans-Joachim Watzke nicht immer auf einer Wellenlänge jetzt. Mhm. Sebastian Kehl ist ja jetzt auch der Nächste, der in Frage gestellt wird und oder schon länger ja in Frage steht. Sein Vertrag läuft aus, ist noch nicht verlängert. So, der wird natürlich ein gewisses intrinsisches Interesse haben, die Schuld eher beim Trainer zu suchen. Andere vielleicht eher weniger. Von daher, das hilft natürlich dann auch nicht in der aktuellen Lage, dass dann Leute, wenn Leute dann da unterschiedlicher Meinung ist und gar nicht so ganz klar ist, wer spricht denn jetzt für den sportlichen Bereich, mit welchem Gewicht und wie machen wir das eigentlich? Von daher bleibt man da vermutlich gerade, also man hält sich etwas zu sehr vornehm zurück. Also ist ja meistens auch gut, man will ja auch noch immer ständig, wenn ständig irgendwie alle zwei Wochen hört, nee, unser Trainer ist super, das nutzt sich ja auch ab und dann das, aber so ein Signal hier und da könnte hilfreich sein.
Ein bisschen kam mir jetzt von Kehl zumindest, dass da erstmal gesagt wurde, da ist nichts dran, da gibt's keine Diskussion, wir machen auf jeden Fall weiter, aber da ist letztlich auch egal, was er sagt, man hätte das als Journalist wahrscheinlich sowieso hinterfragt, sagt er, ja klar, das ist eine Floskel, die immer kommt, sagt er es nicht, ist es auch nicht richtig, von daher ist es auch immer etwas schwierig. Du hast die Du hast die Großkopferten eben schon angesprochen, die ja alle Stallgeruch haben, die ja alle Dortmunder Vergangenheit haben, alles im Prinzip Dortmunder, ja, mehr oder weniger Legenden sind. Ist das vielleicht auch ein Problem bei den Dortmundern seit Jahren, dass da eben dieser Stallgeruch so unheimlich wichtig ist, so unheimlich hochgehängt ist? Ich will jetzt die sportliche Qualifikation und die fachliche Qualifikation der Leute gar nicht anzweifeln, aber dass vor allem eben dieser Stallgeruch immer so nach vorne geschoben wird, jetzt auch beim Trainer bei Nuri Sahin und vorher schon bei Terzic.
Ich würde das nicht generalisieren, dass es unbedingt immer ein Problem ist, aber es kann zu einem Problem werden, wenn das sozusagen der einzige Bewertungsmaßstab ist. Oder andersrum, es tut, glaube ich, so ein Gebilde immer gut, wenn regelmäßig auch mal ein frischer Wind von außen dazukommt. Egal auf welcher Position, egal in welcher Form. Und jetzt gerade hat man das natürlich irgendwie tatsächlich sehr wenig. Man hat Lars Ricken befördert, der wirklich jetzt seit Jahren im Club ist. Man hat Sebastian Kehl, der lange Historie beim BVB hat, Nuri Sahin, auch irgendwie ein Eigengewächs, war eine Weile weg, ist aber bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Einflüsse von außen jetzt direkt mit. Also schon irgendwie hat als Spieler viel gesehen, aber wie gesagt, es kann eigentlich nie schaden. Es ist meine feste Überzeugung, wenn man immer mal wieder einfach Leute hat, die da so dazukommen und einfach das, was immer so läuft, wie es läuft, auch mal hinterfragen und sagen, warum macht ihr die Dinge so und nicht anders? Oder ist das wirklich sinnvoll? Und das verpasst man natürlich, wenn man immer nur auf Leute mit oder zu großen Teilen auf Leute mit Stallgeruch setzt, egal wie gut die sind. Und ich will das auch keinem jetzt irgendwie die Qualifikation absprechen, aber natürlich kann das ein Problem sein. In Bremen hat man das zum Beispiel ja auch, finde ich, gemerkt, jetzt in den vergangenen Jahren immer mal wieder, wo es immer hieß, der Bremer Weg, der dazu führte, dass man nur irgendwie um sich selbst kreiste. Ich glaube, es ist, man muss immer wieder sich öffnen, mal die Fenster aufreißen, mal frische Luft reinlassen, ohne jetzt klar zu sagen, an welcher Position jetzt die beste dafür wäre, aber so, es schadet zumindest nicht.
Jetzt hat der Dortmunder Club, die Dortmunder Mannschaft, der Dortmunder Trainer haben jetzt alle Druck. Jetzt sind sie tatsächlich wirklich in einer Situation, wo natürlich dann jeder Sieg oder jeder Punkt enorm wichtig ist. Alles ganz genau unter die Lupe genommen wird, wie jetzt von uns auch. Und damit steigt der Druck auf den Trainer, auf die Mannschaft. Nuri Sahin als relativ unerfahrener Trainer, ist er aus deiner Sicht ja geeignet oder schafft er es, anders als Didi Hamann es ihm vielleicht unterstellt, diesen Druck von der Mannschaft zu nehmen, diese Verunsicherung, die in der Mannschaft da ist, mit seiner Arbeit wegzukriegen, ihr die Verunsicherung zu nehmen?
Bislang ja, also wenn man es rein vom Ergebnis her beurteilt, nicht wirklich. Also das hat er ja auch selber gesagt, nach Wolfsburg, sondern davor in Augsburg hat er auch gesagt, wir waren sehr verkopft. Also man merkte die Spieler diese Unsicherheit absolut an. Man hat ja jetzt auch in Wolfsburg gemerkt, auch wenn es irgendwie ein kleiner Schritt nach vorne war, aber es ist trotzdem, da ist ja nichts Selbstverständliches. Also das schafft er nicht, aber ich wüsste auch nicht, wie das zu schaffen sein soll unbedingt. Ja. Also dass diese Unsicherheit da ist nach so vielen Spielen, die jetzt in Serie irgendwie nicht so richtig funktioniert haben. Das ist, glaube ich, so. Und das wäre mit jedem Trainer so. Vielleicht gibt es da Trainer, die ein bisschen versierter sind und vielleicht noch ein bisschen eher schaffen, so eine, keine Ahnung, vielleicht so eine Wagenburg-Mentalität, um so eine Mannschaft rumzubauen. Aber da weiß ich jetzt gar nicht, ob dann erfahrener Trainer das besser hinkriegen würde. Also in dem Status, wo die Mannschaft gerade ist, wenn die jetzt nicht verunsichert wäre, das wäre ja auch seltsam.
Ja, das stimmt. Aber können die Spielerkrise?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also auch das ist ja ein Thema, was sich über die Jahre bei Borussia Dortmund irgendwie durchzieht. Dieses Thema A, irgendwie Resilienz und B, wo sind denn die Spieler, die vorangehen? Und im Moment hat man mal wieder das Gefühl, dass so die Spieler fehlen, an denen man sich festhalten kann. Ja. Und an denen sich dann auch die Jugendspieler vielleicht festhalten können. Also alle haben sehr viel mit sich selbst zu tun. Hat Julian Brandt zum Beispiel, der eigentlich einer sein sollte. Julian Brandt ja auch gesagt, jetzt letztes Wochenende nach dem Spiel in Wolfsburg, alle sind irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Nicht in Wolfsburg, Entschuldigung, nach dem Spiel in Augsburg. Alle sind irgendwie mit sich selbst beschäftigt und haben mit sich selbst und ihrer eigenen Verunsicherung genug zu tun. Und keiner hat so richtig den Kopf dafür frei offensichtlich oder schafft es gerade, die Mannschaft zu tragen. Ne? Also Emre Can, der als Kapitän sein müsste, der hat besonders viel mit sich selber zu tun, aber den kann man ja auch nicht alleine in Haftung immer nehmen bei einer Mannschaft mit 11 Spielern, aber Julian Brandt genauso. Auch Gregor Kobel ist jetzt gerade nicht in überragender Form. Nico Schlotterbeck baut auch mal immer wieder Schnitzer ein. Also ist keiner jetzt so über jeden Zweifel erhaben, dass man sagen kann, okay, der trägt jetzt irgendwie gerade diese Mannschaft. Also das Das ist auch ein Thema, was sich irgendwie lange durchzieht. Das ist ja, Sebastian Kehl hat das ja versucht, tatsächlich auch diese Mannschaft ein bisschen dahin zu bauen als Nachfolger von Michael Zorc. Also Michael Zorc hat ja sehr viel immer auf sehr junges Talent gesetzt. Und da hatten wir die Mentalitätsdebatte irgendwie alle zwei Wochen. Und Sebastian Kehl ist ja eigentlich erklärtermaßen mit dem Ansatz auch angetreten, das ein bisschen anders zu machen, die Mannschaft ein bisschen anders aufzustellen und deswegen auch mal so Spieler eben mit dazu zu holen, wie ein Pascal Groß, auch, ja, Emre Can war ja schon da, aber also so Spieler, die vielleicht ein bisschen älter sind, die jetzt nicht mehr den wahnsinnig hohen Wiederverkaufswert haben werden, aber vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, gestandene Spieler sind. Aber so richtig rausgekriegt aus der Mannschaft hat man dieses Problem dennoch nicht.
Emre Can hat es schon angesprochen, mehr oder weniger wird er ja oft von den Medien jetzt zum Sündenbock gemacht oder zum Gesicht der Krise. Hast du den Eindruck, dass ihn die Kapitänsbinde, die er seit letztem Sommer dann von Marco Reus übernommen hatte, irgendwo auch hemmt? Das hatte man bei Reus ja auch das Gefühl oft, dass diese Verantwortung als Kapitän eigentlich zu ihm überhaupt nicht passt und eigentlich mehr Belastung ist als irgendwie eine Auszeichnung oder als irgendetwas, was ihn beflügeln könnte.
Ich glaube, dass das so ist, ja. Also letztes Jahr hat er es nach dem ersten Halbjahr ja auch recht offen zugegeben und hat gesagt, also das hat ihn belastet. Er hatte das Gefühl, er muss immer irgendwie alles regeln und hat sich selbst darüber so ein bisschen vergessen. Hat dann gemeint, er habe das jetzt besser im Griff, aber ich habe nicht so richtig den Eindruck. Ich habe schon das Gefühl, dass ihm das nicht wahnsinnig gut tut, auch wenn es sind ja dann auch immer automatisch irgendwie alle Augen auf ihn gerichtet. Und was macht der Kapitän und wie geht er voran? Was, glaube ich, manchmal irgendwie ein sehr deutsches Thema ist. Also ich beobachte das jetzt in anderen Ligen gar nicht so sehr, dass der Kapitän immer so stark irgendwie für alles herhalten muss und in Verantwortung genommen wird wie in Deutschland. Aber es ist nun mal so, also das sind die Realitäten, in denen wir uns bewegen und dementsprechend musst du dann irgendwie auch als Persönlichkeit aufgestellt sein. Und ich glaube, es gelingt ihm nicht sich davon komplett freizulassen, freizumachen. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht automatisch im Kader, wer das jetzt zwingend sofort besser geeignet wäre. Also ich glaube, einer, der im Moment sich relativ unbeeindruckt zeigt, ist der Hugo Grassi, aber der ist auch, ist ja jetzt auch recht neu dabei, dem sofort eine Binde umarmen zu binden. Weiß ich auch nicht, ob das richtige Signal wäre.
Ja, vom Namen her wäre es ja wahrscheinlich jemand wie Brandt, aber der ist ja auch seit 5 Jahren dann eher sehr schwankend unterwegs und von daher auch niemand, der die Mannschaft richtig aufrichtet. Erfahrungsmäßig auch Sabitzer, aber der hat ja auch nicht zwingend dann immer einen Stammplatz. Also der pendelt ja auch so zwischen den Positionen und ist dann auf seiner Außenposition ja auch nicht sonderlich zufrieden gewesen und hat da ja auch schon öffentlich sich mal drüber beschwert in den letzten Wochen.
Ja, was auch nicht so gut ankam im Club.
Also gerade in der Situation, ja.
Da gibt's natürlich noch einen Gregor Kobel, aber auch der ist gerade so ein bisschen, hat so seine eigenen Problemchen und dann gibt's ja da immer die Debatte, kann ein Torhüter das sein, ja oder nein? Was auch dann wieder, glaube ich, so ein Thema ist, wo die Kapitänsbinde so ein bisschen überhöht wird. Also eigentlich müssen ja genügend Spieler in der Pflicht stehen, egal ob Emre Can jetzt die Binde um den Arm hat oder nicht, müssen genügend Spieler in der Pflicht stehen, diese Mannschaft zu führen. aber irgendwie der Kapitän wird immer sehr stark herausgepickt. Von daher halte ich auch nicht so viel von dieser Torhüter-Kann-das-nicht-sein-Debatte. Aber grundsätzlich führen müssen die auch alle können ohne Binde am Arm. Sie tun es aber gerade nicht. Von daher glaube ich, würde es sich nicht so viel ändern, wenn man dieses Stück Stoff jetzt jemand anderem umbinden würde.
Generell, wenn du draufblickst, glaubst du, das ist eine Durststrecke, die der BVB überwinden kann? Jetzt mit ein bisschen Anlauf, also jetzt natürlich nicht dann sofort innerhalb von 2 Wochen, aber dass es dann zumindest vielleicht die Talsohle erreicht ist und dann jetzt durch Maßnahmen, die im Verein intern getroffen werden, dann wieder rausgeführt wird? Oder würdest du sagen, das kann auch schon, gerade wenn man jetzt auf das Leipzig-Spiel blickt, eine Geschichte sein, die dann auch vielleicht richtig schief geht?
Also grundsätzlich glaube ich, dass in der Mannschaft sehr viel Potenzial steckt, sehr viel mehr als sie zeigt. Das sind ja, obwohl wir jetzt über dünnen Kader und so weiter gesprochen haben, sind ja sehr viele sehr gute Spieler dabei. Ich glaube auch, dass Nuri Sahin sehr gute Ideen vom Fußball hat. Er hat jetzt nur in Anführungszeichen in der türkischen Liga bisher gearbeitet, dort aber auch sehr erfolgreich, wenn man sieht, wo er angefangen hat und wie er den Verein dann am Ende übergeben hat. Die Spieler sagen, dass wenn die Kamera an ist, genauso wie die Kamera aus ist, dass das eigentlich wirklich ein richtig guter Trainer mit guten Ideen ist. Kriegt sie aktuell halt nicht so vermittelt. Zu Saisonbeginn allerdings fand ich, da sah man eigentlich schon, haben wir einhellig gesagt im Journalistenkreis, man sieht irgendwie deutliche Fortschritte, wo die hinwollen. Also es ist alles sehr viel strukturierter. Das hat die Mannschaft nur leider irgendwie verloren. Also von daher glaube ich, dass durchaus Potenzial drinsteckt, dass jetzt von all den Gegebenheiten der BVB jetzt keine Mannschaft für Platz 7 oder 8 ist. Gleichzeitig, wenn du irgendwann mal in so einer Spirale mal drin bist, ist das halt auch verdammt schwer, da herauszukommen. Das bemerkt man ja auch immer wieder. Und wenn dann jetzt noch eine Niederlage gegen Leipzig hinzukäme, dann wäre man schon in einer recht vertrackten Situation. Und irgendwann ist es ja auch so, dann verliert man den Glauben an sich selbst, dann verliert man den Glauben an den Mitspieler, dann verliert man den Glauben an den Trainer. Und dann gibt es irgendwann Ereignisse, die machen es schwer, noch zu einer Umkehr zu kommen, auch wenn man irgendwie überzeugt ist, dass man da gute Leute am Werk hat. Aber dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo es in einer Konstellation nicht weitergehen kann. Ich sehe den jetzt noch nicht erreicht. Aber ich sehe absolut die Gefahr, dass es das dazu kommen kann, wenn es nicht auch, was die Ergebnisse und auch die Leistungen angeht, schnell eine Trendumkehr kommt. Vielleicht nicht unbedingt schon gegen Leipzig, die sind einfach sehr, sehr gut, aber in den Wochen danach muss dann natürlich schleunigst irgendwie so ein Zeichen kommen, dass es sich lohnt, an Nuri Sahin zu glauben und an die Mannschaft zu glauben. So, ne? Also weil man kann ja noch so überzeugt sein von einem Trainer, es muss ja trotzdem immer irgendwann auch mal ein Signal geben, hier lohnt es sich. Es wird ja Dortmund immer das Märchen bemüht. Mit Jürgen Klopp hat man sehr, sehr viel Geduld gehabt und das hat sich ausgezahlt. Stimmt irgendwie. Andererseits hatte man bei Jürgen Klopp von Tag 1 gesehen, der als Nachfolger von Thomas Doll damals kam, an Tag 1 gesehen, dass der Fußball ein besserer wird. Man ist eigentlich auch von jede Saison in der Tabelle besser gewesen als in der Saison davor, mit einer Ausnahme, glaube ich. Also diese vielbeschworene Geduld, die war halt unterfüttert, ne, durch Eindrücke und durch Ergebnisse. Ja. Und das muss natürlich jetzt auch recht zügig dann kommen. Sonst ist es natürlich irgendwann so, dass man sagt, ja, also wir sind irgendwie überzeugt von Nuri Sahin und wir mögen ihn alle und ist ein toller Trainer, aber aktuell scheint er keinen Weg aus dieser Krise zu finden. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Punkt schon erreicht ist, aber wenn nicht schnell die Ergebnisse kommen, dann wird er irgendwann erreicht sein.
Also glaubst du, Leipzig noch kein Do-or-Die-Spiel?
Nein.
Für ihn?
Nein, das glaube ich nicht. Also dafür ist der Gegner zu gut. Also dann das und auch dann ist ja noch nicht alles kaputt, wenn man gegen Leipzig verliert. Aber danach, da wird es dann schon relativ schnell drauf ankommen, wäre jetzt mein Gefühl, ohne dass mir das einer so klar gesagt hätte.
Ja. Spricht denn aus deiner Sicht irgendwas dafür, dass vielleicht auch gegen Leipzig dann die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt? Also personell jetzt nicht unbedingt, weil die Verletztenliste jetzt nicht unbedingt groß sich leeren wird bis Samstag, aber zumindest dann auch, was Einstellung betrifft, obwohl ich glaube, gegen Wolfsburg war auch das Thema Mentalität für mich zumindest jetzt nicht sichtbar, dass die sich jetzt nicht aufgelehnt hätten oder es nicht versucht hätten. Es hat einfach nicht funktioniert.
Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das war ja kein Mentalitätsthema, sondern die wollten irgendwie schon, die konnten aber in dem Moment nicht besser. Also lustigerweise, das, was Hoffnung machen kann, ist es ein Heimspiel. Und bei kaum einer Mannschaft sind die Leistungen heim und auswärts so unterschiedlich wie bei Borussia Dortmund. Im eigenen Stadion irgendwie, da gelingt schon deutlich mehr. Aber ja, ob das reicht, um dann gegen RB, die ja auch ein bisschen gebeutelt sind, was Personal angeht, aber irgendwie damit es bislang schaffen, sehr viel besser umzugehen, weil die Auswahlliste nicht ganz so lang ist und weil es aber natürlich auch ein Gebilde ist, was ich über die Jahre so ein bisschen mehr festigen konnte. Jetzt Marco Rose ist ja schon ein bisschen länger da. Wird natürlich sehr, sehr schwierig gegen RB Leipzig. Da muss man nicht drum rumreden. Das ist eine Mannschaft, die auch Dortmund wehtun kann mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielt, natürlich. Dortmund, also die Dortmunder, die mögen das ja nicht so, wenn man sie aggressiv presst. Und genau das können die Leipziger ja ganz gut. Ja, muss man mal sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, die Mannschaft ist auch die Spieler, die jetzt zur Verfügung stehen, sind auch gut genug, um an einem guten Tag Leipzig zu schlagen. Das muss dann natürlich sehr viel, sehr, sehr vieles besser sein, als es zuletzt war.
Drücken wir den Dortmundern die Daumen, dass die Kurve kriegen, oder aus ganz neutraler Sicht, dass wir nicht mehr so viel zu besprechen kriegen in nächster Woche, gerade Negatives über den BVB. Sebastian Wessling war das. Vielen Dank für deine Einschätzung zu Borussia Dortmund heute im FIFA Pitch Podcast.
Sehr gerne.
Und an euch noch der Hinweis, bitte abonniert den FIFA Pitch Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Danke, morgen dann Pit Gottschalk und Alex Steudel an dieser Stelle.
FIFA Pitch. Der Fußball-Podcast.